Die Radio Wissen. Update.
Wir haben 30 Jahre lang bei diesem Thema Pkw-Maut diskutiert. Und jetzt ist es Zeit. Jeder, der nutzt, zahlt zukünftig. Das ist Gerechtigkeit.
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt kann sich heute freuen. Die Pkw-Maut kann kommen. Der Bundestag hatte sie ja schon beschlossen und heute hat auch der Bundesrat sein Okay gegeben. Der hätte die Maut noch verzögern können. Er hätte nämlich noch viele Nachbesserungen verlangen können. Hat er aber nicht. Die Pkw-Maut ist das erste Thema im Update. Ich bin Ann-Kathrin Horn.
Update.
Die Pkw-Maut. Dieser Begriff schwirrt schon ewig umher, mal mehr, mal weniger. Verkehrsminister Alexander Dobrindt von der CSU hat sie zu seinem Großprojekt auserkoren, das er umsetzen wollte. Ausländer sollen zahlen, wenn sie deutsche Straßen benutzen. Das war die Grundidee. Und dann ging's los, das Hin und Her. Hier hören wir jetzt mal, was Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu gesagt hat. Erst 2013, dann 2014.
Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben.
Um das ganz klar zu sagen, die steht im Koalitionsvertrag und sie wird kommen.
Da hört man schon, es ist eine komplizierte Geschichte mit der Pkw-Maut. Ein Problem ist erstens, wenn nur Ausländer für deutsche Straßen zahlen müssen, dann verstößt das gegen Grundsätze der EU. Zweites Problem, wenn Ausländer für deutsche Straßen zahlen müssen, dann kommen sie vielleicht nicht mehr so oft zum Einkaufen nach Deutschland. Und vielen Gemeinden in Grenznähe könnten wichtige Einnahmen verloren gehen. Deshalb wurde nachgebessert. Deutsche müssen die Pkw-Maut auch zahlen. Für Autobahnen und Bundesstraßen. Dafür sollen sie dann aber in Zukunft weniger Kfz-Steuer zahlen müssen, sodass der Betrag am Ende nur noch sehr gering ausfällt oder ganz ausgeglichen wird. Ausländische Autofahrer bzw. Fahrer mit einem ausländischen Kennzeichen am Auto müssen nicht für alle Straßen zahlen, sondern nur für Autobahnen. Das soll Grenzgemeinden entlasten, denn die können Ausländer ja auch über Bundesstraßen und Landstraßen erreichen. Viele Bundesländer waren trotzdem bis zuletzt eigentlich gegen die Maut. Winfried Herrmann ist Verkehrsminister von Baden-Württemberg und seine persönliche Meinung klingt so.
In dieser Zeit, wo eigentlich gefordert ist, dass wir, gerade wir in Deutschland, uns positiv zu Europa äußern, gerade in diesen Zeiten ist es völlig unangebracht, politischer großer Schaden, wenn wir sozusagen sagen, aber wir machen in Deutschland eine Ausländermaut. Das ist kein gutes Zeichen für Europa.
Herrmann hat am Ende aber nicht gegen die Maut gestimmt, weil die Grünen in Baden-Württemberg mit der CDU zusammen regieren und die CDU ist für die Maut. Für Autofahrer bedeutet die Maut konkret, sie müssen eine Vignette kaufen. Die Kosten hängen vom Gewicht des Autos ab und von den Schadstoffwerten. Für Autofahrer mit deutschen Kennzeichen gibt es Jahresvignetten, für Fahrer mit ausländischem Kennzeichen gibt es Vignetten, die kürzer gelten. Klingt nach viel Bürokratie und genau das ist auch der Knackpunkt. Sogar der ADAC, quasi die Autolobby, sagt, die Maut wird am Ende mehr kosten als einbringen. Bis die Maut kommt, dauert es noch eine Weile. Sie kommt frühestens 2019. Erstmal muss nämlich noch die Technik dafür entwickelt werden. Österreich und die Niederlande haben schon angekündigt, vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen, weil sie immer noch Ausländer benachteiligt sehen. Vermutlich wird es noch ein jahrelanges Verfahren geben.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Maut kommt und das Netz diskutiert. Wie viele andere auch, erinnert Erich Ledersberger auf Twitter an das Zitat der Bundeskanzlerin aus dem Wahlkampfjahr 2013. Er schreibt, wer sagte das gleich? Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Pepi Gue meint dazu, stimmt, sie heißt ja auch Infrastrukturabgabe. Frau Gombert ärgert sich. Was für ein Schmarrn. Und bedauerlich, dass auch im Bundesrat so viele beim bayerischen Schmierentheater mitgemacht haben. Volker Lughofer hält die Maut grundlegend für falsch. Er schreibt bei Facebook, ökologisch kontraproduktiv, da Vielfahrer gegenüber wenig Fahrern bevorzugt werden und extrem europafeindlich, weil Staatsgrenzen wieder wichtiger werden. Xare0815 hält dagegen. Endlich, nun dürfen wenigstens alle für die gute Infrastruktur in Deutschland zahlen, die künftig zur Instandhaltung wesentlich mehr Geld benötigt als bisher. Auch wenn am Ende nur 1 Million übrig bleiben, ist das besser als gar nichts. Für viel Diskussion sorgen auch die angekündigten Klagen gegen die deutschen Mautpläne. Alex21Ideas twittert dazu, Österreich will gegen die Pkw-Maut klagen. Ich kratze heute noch die Vignette von vor 2 Jahren von der Windschutzscheibe und sage auch nichts.
Was sonst noch wichtig war?
Frieden im Nahen Osten. Das scheint gerade ganz, ganz, ganz weit weg. Israel hat nämlich gestern Abend den Bau einer jüdischen Siedlung im Palästinensergebiet erlaubt. Sowas hat man ja in letzter Zeit immer wieder gehört. Aber da ging es immer darum, dass Siedlungen, die es schon gibt, einfach größer werden dürfen. Jetzt wurde eine komplett neue Siedlung erlaubt. Und das ist das erste Mal seit 25 Jahren, dass so etwas passiert. Neue Siedlungen auf palästinensischem Gebiet sind nämlich eigentlich verboten. Dass sich das Parlament daran nicht hält, zeigt, Ministerpräsident Benjamin Netanyahu meint es ernst mit seinem Kurswechsel. Er gilt ja sowieso schon als Hardliner und meint, Siedlungsbau ist nicht das Grundproblem für den Konflikt mit den Palästinensern.
I believe that the issue of the settlements is not the core of the conflict, nor does it really drive the conflict.
Die internationale Gemeinschaft sieht das anders. Jüdische Siedlungen auf Palästinensergebiet verstoßen klar gegen UNO-Resolutionen. Das hat die UNO heute auch nochmal klargestellt. Und Frieden im Nahen Osten, der wird tatsächlich schwieriger, je mehr Siedlungen es gibt. Denn Ziel ist ja eigentlich eine Zwei-Staaten-Lösung, also dass die Palästinenser irgendwann einen eigenen Staat neben Israel haben. Je mehr Siedler es gibt, desto weniger Land bleibt für einen palästinensischen Staat. Dass die israelische Regierung die neue Siedlung erlaubt hat, dürfte vor allem mit der israelischen Innenpolitik zu tun haben. Netanyahu regiert nämlich mit mehreren Koalitionspartnern und mit denen gab es zuletzt immer wieder Stress. Die Koalition stand kurz vor dem Scheitern. Der Siedlungsbau wird jetzt von Experten so gewertet, dass er wieder Ruhe in die Koalition bringen soll. Die Palästinenser sind natürlich empört. Eine palästinensische Politikerin hat gesagt, das sei Kolonialismus, Apartheid und ethnische Säuberung, was die Israelis da machen. Zum Berlin-Attentäter Anis Amri sind neue Dokumente aufgetaucht, die die Behörden unter Druck setzen. Es geht um die Frage, warum Amri nicht überwacht wurde, obwohl man viel gegen ihn in der Hand hatte. Anis Amri hatte am 19. Dezember letztes Jahr einen Lastwagen auf einen Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert und 12 Menschen getötet. Danach kam raus, Amri war schon als islamistischer Gefährder eingestuft und wurde auch zeitweise schon beobachtet. Das ARD-Magazin Kontraste hat jetzt Dokumente des Landeskriminalamtes in Berlin eingesehen. Darin steht, dass die Ermittler dort schon im Sommer letzten Jahres wussten, dass Amri sich mit gewaltbereiten Islamisten traf. Sie stuften ihn damals als Sicherheitsrisiko ein und wollten ihn offenbar auch weiter überwachen. Ein Gericht hatte das auch erlaubt, trotzdem passierte nichts. Auch die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen stehen wegen Amri massiv in der Kritik. Heute gab es nochmal eine Sitzung im NRW-Untersuchungsausschuss. Die NRW-Behörden hatten angegeben, dass sie nicht genug Hinweise gehabt hätten, um Amri zu überwachen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte ihnen diese Woche deswegen schon Vorwürfe gemacht.
Meine Meinung ist, dass spätestens ab dem Zeitpunkt, wo Tunesien selbst mitgeteilt hat, dass dieser Herr ein Tunesier sei, man hätte einen Antrag auf Sicherungshaft vor Gericht versuchen sollen.
Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger hatte darauf geantwortet, dass es rechtlich einfach nicht ging.
Weil in der Regel in Herkunftsländern, die nicht kooperieren, dazu zählt auch Tunesien, erhebliche bürokratische Hürden aufbauen, sehr lange brauchen, überhaupt die Identität von Staatsbürgern zuzugeben. Das ist regelmäßig so lange, dass das Gesetz widerspricht, hier eine Abschiebehaft anzuordnen.
Zwei Innenminister, zwei Rechtsauffassungen. Man hätte es ja zumindest mal versuchen können, sagt Bundesinnenminister de Maizière. Da wurde der Chef des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes, Burkhard Freier, sauer.
Wir sind keine Probierbehörde, wir handeln nach Recht und Gesetz. Und wenn die Tatsachen nicht ausreichen, dann werden wir die Gerichte erst dann anrufen, wenn wir genügend Anhaltspunkte haben.
Im Moment werden in NRW mehr als 200 Menschen als Gefährder eingestuft. Wenn man die alle rund um die Uhr überwachen will, bräuchte man dafür jeden Tag 3000 Polizisten. Die NRW-Sicherheitsbehörden stehen auch noch wegen einer anderen Sache in der Kritik, nämlich wegen der Kölner Silvesternacht von 2015 auf 2016, in der es massenhaft Übergriffe auf Frauen gab. Der Untersuchungsausschuss zu diesem Thema ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es Pannen bei den Behörden gab. Im Abschlussbericht heißt es, das Ausmaß der Straftaten hätte verhindert werden können, wenn die Polizei entschlossener eingegriffen hätte und wenn sich die unterschiedlichen Stellen besser abgestimmt hätten.
Und sonst in der Welt?
Ein früherer Berater von US-Präsident Donald Trump will aussagen, welche Kontakte es im Wahlkampf zu Russland gab. Michael Flynn verlangt laut seinem Anwalt im Gegenzug Immunität, also dass er selber nicht bestraft wird. Flynn gehörte schon im Wahlkampf zu Trumps Team. In den ersten Wochen der Präsidentschaft übernahm er das Amt des Sicherheitsberaters. Im Februar musste Flynn zurücktreten, weil er gelogen hatte. Anders als behauptet, hatte er mit dem russischen Botschafter über Regierungsfragen gesprochen, als er noch kein Amt innehatte. Das ist in den USA verboten. Ihm droht deshalb eine Anklage. Für Trump ist es nach eigener Darstellung notwendig, dass Flynn Immunität verlangt im Gegenzug für seine Aussagen. Man habe es mit einer, Zitat, Hexenjagd durch Medien und Demokraten historischen Ausmaßes zu tun, twitterte Trump. Schottland hat offiziell ein neues Unabhängigkeitsreferendum beantragt. Nach Angaben der Regionalregierung in Edinburgh soll die Volksabstimmung über die Loslösung von Großbritannien spätestens im Frühjahr 2019 stattfinden. Damit das Ergebnis rechtsverbindlich ist, muss aber die britische Regierung in London zustimmen. Premierministerin Theresa May lehnt das ab. Hintergrund ist der geplante Brexit der britischen Regierung. Die Mehrheit der Menschen in Schottland hatte beim entsprechenden Referendum letztes Jahr für einen Verbleib in der EU gestimmt. Die schottische Regierung will verhindern, dass ihre Bürger den Zugang zum europäischen Binnenmarkt und der Zollunion verlieren. Viele norwegische und schwedische Zeitungen wollen morgen zum 1. April nicht wie üblich Scherzmeldungen verbreiten. Hintergrund ist die Debatte um Fake News und um die Glaubwürdigkeit der Medien. Der Chefredakteur der Zeitung Smålandsposten zum Beispiel hält Aprilscherze derzeit für unangebracht. Dahinter steckt die Sorge, dass traditionelle Medien in Verbindung gebracht werden mit einer Falschmeldung, auch wenn diese nur ein traditioneller Aprilscherz ist. In Norwegen verzichten die größten Medien schon seit einigen Jahren auf die traditionellen Aprilscherze. Auch Regionalzeitungen wollen dem Beispiel folgen.
Wissensnachrichten.
Riesenjubel gestern Abend am Kennedy Space Center in Florida. Die US-Firma SpaceX hat erfolgreich eine Rakete ins All geschickt. Und zwar nicht irgendeine Rakete, sondern eine, die schon mal oben war. Mathis Dirkes aus den Wissensnachrichten, SpaceX jubelt, aber ist das wirklich so eine Riesensache?
Ja, das erste Mal überhaupt, dass eine solche Rakete recycelt wurde. Man kann also sagen, ein kleines Stück Weltraumgeschichte auch für den Chef von SpaceX, Elon Musk.
Es ist ein unglaublicher Tag für die Raumfahrt. Das heißt, dass man eine Antriebsrakete mehrfach verwenden kann. Das ist eine Revolution in der Raumfahrt.
Wenn das jetzt immer klappt, heißt das, eine Rakete geht nicht nach ihrer Mission komplett kaputt, sondern zumindest ein Teil kommt wieder heile runter und man kann die dann auch wieder benutzen.
Aber ins All fliegen und wieder zurückkommen, das gibt's ja eigentlich schon länger.
Ja, früher die berühmten Space Shuttles der NASA zum Beispiel, die dann irgendwann eingestellt wurden, die sind auch mehrfach hoch und wieder runter geflogen. Da musste dann aber immer sehr viel repariert werden, Teile mussten ausgetauscht werden. Das war dann am Ende alles so aufwendig und so teuer, dass das mit dem Recycling am Ende nicht mehr viel zu tun hatte. Was Ähnliches wie SpaceX macht jetzt auch noch eine Firma des Amazon-Chefs, auch schon erfolgreich mit Start und Landung. Die hatten aber bei ihren Tests keine Ladung an Bord und deshalb sagt SpaceX jetzt wohl auch zu Recht, wir sind die Ersten, die hier ein praktisches Raketenrecycling hinbekommen haben.
Ich spekuliere jetzt mal, dass es beim Raketenrecycling nicht so ums Müllsparen geht, sondern eher ums Geldsparen, oder?
Ja, da geht es auf jeden Fall drum. Mit diesem Ziel hat SpaceX dieses Projekt damals auch gestartet. 15 Jahre ist es schon her, so lange arbeitet die Firma daran. Und sie hofft, dass dieses Recycling dann auch wirklich ordentlich Geld sparen kann bei Flügen ins All. 30% pro Flug, das ist der Anspruch. Und das sind dann immerhin pro Raketenstart schon mal locker 20 Millionen Dollar. Zeit soll das Ganze dann auch noch sparen. Das heißt, Raketen hochschießen, wieder landen, tanken, neu beladen, damit man dann zum Beispiel mehr Satelliten schneller ins All bekommt und das Warten auf den nächsten Flug nicht mehr so lange dauert.
Dann kommen wir mal von der Lösung eines technischen Problems zu einem menschlichen Problem, eine Blasenentzündung. Die erwischt ja vor allem Frauen ziemlich oft. Und das Problem ist auch, wenn man sie einmal hatte, dann kommt sie auch oft wieder, leider. Forscher aus den USA meinen jetzt zu wissen, warum sie immer wieder kommt.
Ja, das hat wohl mit einem Bakterium zu tun, das in geringen Mengen in der Scheide vorkommt. Eine entzündete Blase entsteht ja erstmal oft durch Darmkeime, die zum Beispiel beim Sex in der Harnröhre landen. Und das Problem ist, auch nach der Entzündung bleiben einige Darmbakterien da drin, setzen sich dann in der Blasenwand fest und verstecken sich auch vor Antibiotikum. Dieses Bakterium aus der Scheide sorgt jetzt dafür, dass das Gewebe der Blasenwand an manchen Stellen kaputt geht und dann kommen eben diese Darmbakterien wieder frei. Heißt, es kann auch wieder eine Entzündung geben.
So, wenn man das jetzt weiß, kann man das dann mit der Blasenentzündung, die immer wieder kommt, in den Griff kriegen?
Ja, hoffentlich. Das Ganze haben die Forscher bisher nur bei Mäusen festgestellt. Andere Studien sollen zeigen, ob das auch bei Menschen so ist. Dann könnte man zum Beispiel Antibiotika entwickeln, die gezielt gegen häufige Blasenentzündungen helfen.
Das wäre schön. Dann gucken wir jetzt noch auf was, das alle Menschen betrifft, egal ob Mann oder Frau. Müll nämlich. Da überlegen wir ja schon ewig, wie wir weniger produzieren können. Forscher aus Wales sind da jetzt etwas vorangekommen, zumindest was diese ätzenden Coffee-Tools Ready-to-Go-Becher angeht.
Die haben das in einem Café ausprobiert und rausgefunden, wir kaufen am wenigsten Wegwerfbecher, wenn die Becher was kosten. Und wenn es dann auch noch umsonst eine wiederverwendbare Tasse gibt. Was auch noch gut hilft, Hinweise auf die Becher drucken, zum Beispiel sowas wie Denk an die Umwelt. Das alles hat was gebracht. Bei dem Versuch haben die Leute dann öfter Mehrwegbecher genutzt statt Wegwerfbecher. 17%, vorher waren es nur 5.
Danke, Mathis, für die Wissensnachrichten.
Wetter.
Am Abend ziehen von Westen her Schauer in den Nordosten. Eventuell sind auch Gewitter drin. Sonst bleibt es trocken. Morgen scheint im Süden und im Osten erstmal die Sonne. Später gibt es dann aber Regen und Gewitter. Und die sind dann auch im Rest des Landes leider drin. Dazu maximal zwischen 14 und 25 Grad. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.